dürft Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Wir haben heute unsere vorletzte Einheit zu diesem Thema, unsere Identität in Christus. Ich will darauf hinweisen, vieles von dem, was wir besprochen haben, ist auch in meinem Buch. Könnt ihr gerne hinten mitnehmen, gegen Spende einfach, also ignoriert den Preis, der da drauf steht. Unten drunter ist so eine kleine Kasse, könnt ihr es reinschmeißen. Es ist ein wichtiges Thema, dass wir entdecken, wer wir sind in Christus. Heutige Bild haben wir nicht in einem Buch, das ist was Neues. Mach bitte das nächste Bild rein, Sven. Genau, dieses Bild von einem Leuchtturm möchte ich euch heute mitgeben. Ein Leuchtturm bringt Licht in die Finsternis. Ein Leuchtturm bringt Offenbarung. Hier ist Land. Ein Leuchtturm bringt Orientierung. Ein Leuchtturm bringt Hoffnung, wenn wir an einen verlorenen, orientierungslosen Schiffbrüchigen denken. Wenn der den Leuchtturm sieht, wow, hier ist Rettung, hier ist Leben. Und wir als Nachfolger von Jesus, wir haben das Vorrecht, wir haben die Berufung, so ein Leuchtturm zu sein in dieser dunklen Welt, in der wir leben. In der so viele Menschen hoffnungslos sind und orientierungslos sind und verloren sind. Und wir haben dieses Licht, haben wir nicht aus uns selbst oder in uns selbst. Oder von uns selbst aus, natürlich sind wir eher so finstere Gestalten. Nicht Licht. Wir sind so wie eine Taschenlampe ohne Batterie. Also wir haben das Potenzial zu leuchten. Das ist auch der Sinn und der Zweck einer Taschenlampe und der Sinn unseres Lebens. Aber wir haben es nicht in uns. Wir brauchen Licht in uns. Und dieses Licht kommt von außen, nicht aus uns selbst. Das ist ja ein sehr starkes Bild, dieser Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Ein sehr starkes Bild, das wird auch in der Bibel gebraucht. Und ich möchte mit euch heute so ein kleines Bibelstudium machen, sozusagen dem Licht in der Bibel nachfolgen. Und dieses Bild von Licht und Finsternis, das kann je nach Kontext auch ein bisschen eine andere Bedeutung haben. Aber im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, heißt es, Gott ist Licht. Also alles beginnt bei Gott, wie immer. Er ist der Ursprung. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Spricht von der moralischen Reinheit Gottes, von seiner Wahrhaftigkeit, von seiner Perfektion. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und das ist jetzt nicht hier so gemeint in einem esoterischen, gnostischen Sinn, so dieser Götterfunke in dir oder die kosmische Energie, Ki oder abstrakte Erkenntnis oder sowas in die Richtung. Nee, unser Schöpfer ist eine Person. Unser Schöpfer ist ein Du, ein echtes Gegenüber. Er ist eine geistliche Person, er hat keinen Leib, wir können ihn nicht sehen, aber trotzdem ist er eine Person. Trotzdem ist er ein echtes Du, trotzdem ist er jemand, mit dem wir Beziehung haben können. Er ist ein jemand, der handelt, der spricht, der hört, der hilft, der Wertvorstellungen hat, der einen Willen hat. Unser Gott ist eine Person, unser Schöpfer ist eine Person, die Licht ist. Ihr habt vielleicht schon Menschen getroffen, die eine besondere Ausstrahlung haben, die barmherzig sind und freundlich sind und gütig und ehrlich und liebevoll und vorbildlich. Und wir könnten sagen, so ihre Gegenwart erhellt den Raum. Gott ist Licht in diesem Sinn, nur perfekt. Er ist moralisch perfekt, er ist absolut rein, er ist die Liebe in Person, er ist der Liebevollste, er ist die Freundlichkeit in Person, er ist die Gnade in Person, die Barmherzigkeit in Person, die Güte in Person, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, er ist die Schönheit in Person. Das ist unser Gott, so eine Person ist er. Er ist das Leben in Person. In der Bibel heißt es, ihn kennen ist das ewige Leben. Er ist das Licht in Person. Und Licht ist Leben, oder wo Licht ist, ist Leben. Er ist die Rettung in Person. Er ist die Hoffnung in Person. Bei ihm ist unsere Seele daheim. Also Gott ist Licht. Und dann lesen wir im Johannesevangelium, im Kapitel 1, im Vers 3, Gott, der Sohn, der Logos, das Wort, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also er ist unser Schöpfer und dann heißt es, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also wir sehen hier die Menschwerdung Gottes in Jesus, dem Messias. Also Gott hat sich in Jesus sichtbar gemacht, er hat sich anfassbar gemacht. Johannes schreibt auch davon, was wir berührt haben vom Wort des Lebens. Wir haben ihn berührt, wir haben ihn gesehen. Gott hat sich sichtbar gemacht. In Hebräer 1, Vers 1 heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus hat gesagt in Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Johannes 12, Vers 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Also Jesus, das Licht, das Mensch geworden ist, das in die Welt gekommen ist. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt Jesus hier in Matthäus 5 zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Epheser 5, Vers 8, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das Kinder Gottes, ihm ähnlich. Als Tempel des Heiligen Geistes, als Leuchttürme, um bei dem Bild zu bleiben. Als Leuchttürme, durch die er sich ausdrücken will. Durch die er sein Licht und sein Leben scheinen will. Also er will seine guten Werke durch uns tun, wenn wir Ja sagen dazu und uns ihm zur Verfügung stellen. Wie es im Römerbrief 6 heißt, unsere Glieder ihm zur Verfügung stellen, damit er sich durch uns ausdrücken kann. Dann wird etwas übernatürlich, dann wird etwas Göttliches sichtbar in unserem Leben. Und dann sehen die Menschen, dass da was anders ist an dir und an mir als in dieser finsteren Welt, dass wir anders sind, als wir waren ohne Jesus in unserem Leben. Sagen die Leute vielleicht, hey, du hast so eine übernatürliche Freude, du hast so einen Frieden, du hast so eine Kraft. Du bist nicht am Boden zerstört, wenn der Arzt sagt, es ist Krebs. Hey, sieht so aus, als hättest du Hoffnung. Wow. Und wie kannst du Frieden haben in diesen Zeiten? Corona-Zeiten. Hast du keine Angst zu sterben? Vielleicht sagen die Leute, wie kannst du so geduldig sein mit deinen Kindern? Vielleicht sagen die Leute, ich habe dich vor ein paar Jahren gekannt. Mann, hast du dich verändert. Du bist so viel freundlicher geworden. Du bist so viel geduldiger geworden. Du warst ein echter Geizkragen und jetzt bist du freigebig. Du warst ein Egoist, jetzt denkst du auch an andere. Du hast die Sau rausgelassen, hey, jetzt lebst du ein heiles Leben, ein reines Leben. Du warst faul, jetzt bist du ein guter Arbeiter. Hey, ich kann dir echt vertrauen. Und dann können wir antworten, das bin nicht ich. Das ist Jesus in mir, was du siehst. Und wir sind natürlich noch nicht perfekt. Da gibt es noch vieles an mir, was noch Feineinstellung und Veränderung braucht. Und jeder ist von einem anderen Level gestartet. Also wir können uns jetzt auch nicht vergleichen und sagen, hey, ich bin ja so viel geistlicher als du. Vielleicht hat er von einem ganz anderen Level gestartet und wenn du den Vergleich siehst, würdest du sagen, wow, hat Gott dich schon verändert. Also kein Platz für Selbstgerechtigkeit oder Vergleiche. Jesus verändert uns. Je mehr wir mit ihm abhängen, desto mehr prägt er uns. Je mehr wir uns ihm zur Verfügung stellen und ihn ranlassen in unserem Leben. Je mehr wir unserem Eigenwillen sterben und sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Geht nicht um mich, es geht um dich. Desto mehr kann er sich durch uns ausdrücken und durch uns scheinen. Und das ist wunderbar. Das ist heilen. Heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Und ich würde auch sagen, wenn du dich überhaupt nicht verändert hast, seitdem du dich bekehrt hast, dann würde ich sagen, vielleicht war es nicht echt. Vielleicht hast du dich nicht wirklich ihm hingegeben. Vielleicht hältst du zurück von dir. Weil Jesus verändert uns. Heiliger Geist in uns verändert uns. Nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Aber er verändert uns, er macht uns Jesus ähnlich. Wie wir schon besprochen haben, er wird alles mitwirken in unserem Leben zum Guten, damit wir hinwachsen in dieses Bild, geformt werden in dieses Bild von Jesus, dass wir ihm ähnlich werden. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Und glaub bitte auch nie, dass du dich selber leuchtend machen kannst, aus eigener Energie, aus eigener Anstrengung, unabhängig von Jesus. Das funktioniert nicht. Die Bibel nennt es Fleisch. Das meint unsere gefallene Menschlichkeit. Der Mensch in seiner Ich-Bezogenheit, in seiner Unabhängigkeit, in seiner Selbstgenügsamkeit. Diese Einstellung, ich kann wie Gott sein ohne Gott. Das war die Versuchung im Garten Eden, oder? Nee, das funktioniert nicht, da werden wir nicht weit kommen. Wenn wir versuchen, aus uns selbst zu leuchten, dann wird es irgendwie so einen menschlichen, wahrscheinlich auch selbstgerechten, arroganten Touch haben. Und dann werden wir ausbrennen. Die Wahrheit ist, nee, wir haben das Licht nicht in uns. Wir sind Taschenlampen, wir sind keine Batterien. Und wenn wir geistlich denken, dann denken wir im Wir, zu dem wir geschaffen sind eigentlich. Also für Beziehung mit Gott, für Abhängigkeit von Gott. Und ich brauche dieses Wir, diese Verbindung mit ihm, um zu leuchten. Ian Thomas hat geschrieben, Gott selbst hatte als unser Schöpfer immer die Absicht, in uns zu wohnen. Das ist Normalität für einen Menschen, wenn Gott selbst durch ihn wirkt. Also ein von Gott losgelöster Mensch, ein gottloser Mensch im wahrsten Sinn des Wortes, der ist nicht normal. Der ist nicht heil. Der ist wie ein Auto ohne Benzin oder wie eine Taschenlampe ohne Batterie. Der ist außerhalb seiner Bestimmung. Und Ian Thomas schreibt weiter, nur der Geist Gottes in dir kann dich befähigen, dich so zu verhalten, wie Gott es von dir möchte. Seine göttliche Kraft ist alles, was man braucht, um gottselig, das heißt Gott ähnlich in unserer Seele, in unserem Leben zu leben. Aber es funktioniert nicht mit weniger als dem. Mit anderen Worten, es braucht Gott, um ein Mensch zu sein, ein Mensch, wie Gott ihn beabsichtigt hat. Gott erschuf den Menschen, um von Gott, für Gott bewohnt zu sein. Ich habe gezeigt, dass die primäre Bedingung, die dir als Mensch auferlegt ist, um deinem Schöpfer ähnlich zu sein und das Bild des Unsichtbaren zu tragen, völlige Abhängigkeit von Gott ist. Damit dein Verhalten gottselig, das heißt gottähnlich ist, muss es direkt und einzig von Gottes Aktivität in dir und durch dich stammen. Daher verletzt jede Aktivität, die nicht von dieser demütigen Einstellung der Abhängigkeit stammt, das grundlegende Prinzip deiner wahren Menschlichkeit und der Rolle, für die du geschaffen wurdest. Durch Unabhängigkeit oder die Abwesenheit von Glauben eliminierst du Gott und ersetzt ihn durch dich selbst als Ursache und Wirkung, die Quelle deiner eigenen Frömmigkeit. Und das geht in die Hose, weil dann handelst du als dein eigener Gott und es wird nicht gut gehen. Warum? Weil du nicht Gott bist. So einfach. Zwei Dinge sind sicher. Es gibt Gott und das Zweite ist, du bist er nicht. Du bist eine Taschenlampe. Du bist keine Batterie. Also auf wen wir vertrauen in dem, was wir tun, ist mindestens genauso wichtig wie das, was wir tun. Tust du es im Selbstvertrauen, aus eigener Kraft, aus eigener Energie, aus Unabhängigkeit oder tust du es in totaler Abhängigkeit von ihm? Vertrauen auf ihn, dass du sagst, Jesus, leb du dein Leben durch mich. Ich weiß, ich kann es nicht. Aber du kannst es und darauf vertraue ich. Und dem gebe ich mich hin. Da gebe ich Raum dafür, für dich. Es ist eine wunderbare Wahrheit. Ihr seid jetzt Licht im Herrn. Ihr seid Licht in Jesus. Das ist deine Position. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin versöhnt. Ich bin bekleidet mit der perfekten Gerechtigkeit, mit dem sündenlosen Leben von Jesus Christus. Ich bin heilig. Ich bin Licht in ihm. Das ist meine Stellung vor Gott. Das ist die geistliche Realität. Und damit auch mein geistliches Potenzial. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben ein neues Sein. Und das haben wir sicher. In Jesus. Wir haben ewiges Leben in ihm. Der Geist Gottes ist in dir. Wir sind erlöst. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und nichts, gar nichts wird uns trennen von seiner Liebe. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind sein wertvoller Schatz. Wir sind mehr als Überwinder, wie der Arthur heute erwähnt hat. Das ist, was wir sind. Also denk daran nächstes Mal, wenn die Sünde anklopft bei dir. Die Eifersucht oder der Neid oder der Zorn oder die Habsucht oder der Stolz oder die Lust, was immer es ist. Denk dran, erinnere dich an das, wer du bist in ihm. Das ist wunderbar. Wir dürfen sozusagen von der Ziellinie loslaufen. Wir müssen uns nicht hinarbeiten zum Ziel, hinarbeiten zu Gott, sondern wir können loslaufen vom Ziel aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Wir sind Licht in ihm. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Das ist unsere Identität, das ist, wer wir sind. Und dann aus diesem Sein heraus, der nächste Schritt ist dann, erneuert euer Denken, Römer 12. Dass wir unseren Sinn, unser Denken, unsere Gesinnung erneuern und ihm angleichen. Das tun wir ganz praktisch, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir Jesus betrachten. Philipper 2, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese demütige, anderen höher achten als mich selbst, anderen erheben, nicht mich erheben. Dass wir unsere Gesinnung, unsere Einstellung ihm angleichen, sodass wir den Sinn Christi haben, die Einstellung Jesu. Dass wir unsere Einstellung dem angleichen, was wir hier lesen, was wir in Jesus sehen. Dass wir ihm vertrauen, dass wir uns ihm hingeben und ihm zur Verfügung stellen. Herr, ich will das. Ich will so denken wie du, Jesus. Ich will so leben wie du. Aber ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Aber ich weiß, du kannst es. Hier bin ich stelle mich dir zur Verfügung. Leb du dein Leben durch mich. Und das Dritte ist dann das praktische Ausleben im Vertrauen auf ihn. Wir sind Licht in ihm, das ist, wer wir sind. Das ist Tatsache. Das ist vollbracht. Den Sinn erneuern, das Ausleben, das sind wir noch im Prozess. Gell? Das ist noch nicht perfekt. Aber wir wollen wachsen. Praktische Ausleben im Vertrauen auf ihn. Das heißt, praktische Glaubensschritte im Gehorsam. Herr, ich weiß, du willst, dass ich vergebe. Ich fühle mich nicht danach, ich fühle mich nie danach. Aber auf dein Wort hin. Weil du es willst. Und im Vertrauen, dass du mir die Kraft gibst, will ich diesen Schritt zugehen auf diesen Bruder oder auf diese Schwester. In Versöhnung suchen. Diese guten Werke tun, von denen Jesus gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Das ist Leben im Geist. Dass ich beherrscht bin von Gott in mir und nicht von mir selbst. Dass ich eingenommen bin von ihm und nicht von mir. Dass ich lebe im Gottvertrauen, nicht im Selbstvertrauen. Dass ich ihn durch mich leben lasse und leuchten lasse. Unsere guten Werke sind eigentlich seine guten Werke durch uns. Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, heißt es im Kolosserbrief. Christus in mir, sein Leben, nicht mein Leben, das ich versuche irgendwie zu reformieren. Es klappt nicht. Es ist sein neues Leben in mir, sein Auferstehungsleben in mir. Also wir haben dieses unheimliche Vorrecht, ein Leuchtturm zu sein für ihn, das Licht der Welt, oder wie es parallel in einem anderen Bild heißt, das Salz der Erde, das Salz, das andere Menschen durstig macht nach Gott, dass sie ihn auch kennen wollen, auch mit ihm leben wollen, weil sie sehen, was er in unserem Leben tut. Und das ist eine wunderbare Berufung. Das ist ein wunderbarer Lebenszweck, ein Riesenvorrecht, so ein Lichtträger zu sein, ein Jesusträger zu sein eigentlich in dieser Welt. Und denkt an dieses Bild von diesem Leuchtturm in der Finsternis, der leuchtet und der strahlt. Das ist, was wir sind. Das ist unsere Berufung. Aber zweitens spürt ihr auch diese Gewaltigkeit dieser Berufung. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Es gibt keinen Plan B. Ihr seid das Licht der Welt. Das sagt mir, wenn wir nicht leuchten, dann ist da kein Licht in der Welt. Dann ist da kein Zeugnis für Jesus in dieser Welt. Wir sind die einzigen Bibeln, die viele Leute lesen werden. Wir sind vielleicht die einzigen Christen, die manche Leute kennenlernen werden. Also wenn ich und du, wenn wir nicht leuchten, dann haben die Leute kein Licht, keine Offenbarung. Dann können sie nicht Jesus sehen. Wenn wir nicht in diesem Licht leben, dann bleibt die Welt finster und die Menschen im Dunkeln, entfremdet von Gott, verloren von Gott. Gott möchte sich durch uns den Menschen offenbaren. Das ist eine Riesenverantwortung. Geht nicht nur um uns, nur dass unser Leben heller wird. Es geht um die Welt, um die Menschen in der Welt. Dass sie auch zu Jesus finden und ihn mit uns anbeten und mit uns verändert werden. Zu seiner Ehre. Gott möchte uns gebrauchen. Das ist eine hohe Berufung. Nehmen wir die an. Stehen wir auf jeden Tag und sagen, danach will ich mich ausstrecken. Jesus, ich hab's nicht, aber du hast es, komm, füll mich. Hier bin ich, gebrauche mich. Und das ist erstaunlich, oder? Dass er uns gebrauchen will. Ich meine, unser Ausgangsmaterial ist Fleisch, gell? Ist dunkle Materie. Es ist erstaunlich, dass er uns erwählt. Und wir haben diesen Gedanken der Erwählung schon gesehen, wo wir über unsere Adoption als Kinder Gottes gesprochen haben oder unsere Erwählung als Braut Christi, dass er uns als seine Braut erwählt hat. Ich möchte noch mal kurz drüber nachdenken, einen konkreten Vers, Epheser 1, die Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Also bevor noch alles geschaffen wurde, hat er uns schon auserwählt in ihm, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also er hat uns auserwählt in Christus, dass wir Lichter sind. Das ist eine erstaunliche Wahrheit, oder? Dass Gott uns auserwählt hat. Besonders wenn wir an die Alternativen denken, die er hätte wählen können. Wie ist es am Fußballplatz oder am Bolzplatz, wenn die Jungs kicken gehen und Mannschaften gewählt werden? Wer wird zuerst gewählt? Na, die besten Spieler, ganz klar. Und wer bleibt am Schluss übrig? Die Übergewichtigen, die Unfitten, die mit zwei linken Beinen, die Unfähigen. Die bleiben übrig, die Lahmen, die bleiben übrig. Ja, ich fühle mich lahm. Paulus hat gesagt, wer ist fähig für diese Dinge? Wer ist fähig zur Arbeit im Reich Gottes? Und ich meine, seid mal ehrlich, wenn ihr an Gottes Stelle wärt, würdet ihr euch auswählen? Wen wird Gott wählen? Wen würde Gott wählen in seine Mannschaft, in sein Team? Würde er Männer wählen wie Martin Luther oder Georg Müller oder Billy Graham? Würde er Frauen wählen wie Joni Erickson oder Elizabeth Elliot oder Ruth Heil vielleicht, Corrie ten Boom? So diese Glaubenshelden, die wir als Vorbilder haben, würde er Engel wählen. Wir wären viel besser als wir, oder? Nee, wen wird Gott zuerst wählen? Wen wird Gott zuerst wählen? Den Besten. Zuerst würde Gott, der Vater, Jesus wählen. Das ist der Einzige eigentlich, der einzig Fitte. Er ist der absolute Champion. Vater hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also er ist eigentlich der einzig Fähige, Licht zu sein. Er ist als einziger fähig, ein christliches Leben zu leben. Wisst ihr das? Nur er. Und dann heißt es hier, er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Also wir sind mit ihm, in ihm gewählt, alle, die wir durch Glauben mit ihm verbunden sind und Teil von ihm sind. Wir sind mit ihm gewählt, seine Wohnung zu sein, sein Gefäß zu sein, ein Leuchtturm zu sein für ihn. Also der Vater wählt uns mit ihm. Das ist wieder was wir in ihm haben. Und so kommen auch wir Lahmen zum Zug im Reich Gottes. Und das ist halt wunderbar. Und er ist erfolgreich. Er ist der Lewandowski in uns. Er ist der Messi in uns. Und das bringt wiederum Gott Ehre. 1. Korinther 1 lesen wir, Sabine hat es schon angesprochen, gell? Denn seht eure Berufung, Brüder, und können auch die Schwestern dazu, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, also menschlich gesehen nicht die Hellsten, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Zu Beginn waren es viele Sklaven, die sich zu Jesus bekehrt haben, zum Beispiel so die Letzten in dieser Welt. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande machen. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme, dass sich kein Mensch vor ihm rühme, dass kein Mensch angibt vor ihm und sagt, boah, sieht mal her. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also alles ist in ihm. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und so ist es mit uns, wenn Gott uns auserwählt. Stell dir vor, einen Trainer, der eine Fußballauswahl zusammenstellt, sagen wir für ein ganz wichtiges Spiel, WM oder so. Wenn der Trainer jetzt die ganzen Stars berufen würde, den Lewandowski und den Messi und den Ronaldo und Neuer und wie sie alle heißen, so die besten Spieler der Welt, und die würden jedes Spiel gewinnen, würde es keinen überraschen, oder? Würden wir sagen, ah ja klar, sind die Besten. Ist doch logisch, bei den Spielern. Und wer würde die Ehre bekommen? Die Spieler. Die würden die Ehre und das Lob bekommen. Bei den klasse Jungs. Ne? Wie wäre es, wenn der Trainer uns auswählen würde für die WM? Und sagen wir würden ein Spiel gewinnen. Hey, das wäre eine absolute Sensation. Das wäre ein absolutes Wunder. Die Leute würden sagen, wow. Ich meine, diese Jungs und die Mädels, die sind eigentlich sind sie total unfähig. Und die würden sagen, das hat nichts mit den Spielern zu tun. Boah, das ist erstaunlich, was dieser Trainer aus der Mannschaft gemacht hat. Der ist genial. Wer bekommt die Ehre? Der Trainer. Und so ist es mit uns. Dieser Trainer ist ein Genie. Jesus ist ein Genie. Und wir können nicht wirklich begreifen, warum er uns erwählt hat. Und wirklich menschlich gesehen macht es nicht super viel Sinn. Es gibt viel bessere als uns. Aber dann wirkt er durch uns Lahme und durch uns Schwache und Fußbehinderte. Und wir erzielen Tore und wir gewinnen Spiele, wir gewinnen Kämpfe. Und die Leute sagen, wow, hey, ich kenne den Steffen, ich kenne den Günther, ich kenne den Karl-Heinz von früher. Ich weiß, dass der nicht drauf hat, sich selbst zu beherrschen, geduldig zu sein, selbstlos zu sein, freigebig zu sein. Boah, wow, das, was Jesus in ihm getan hat und durch ihn getan hat, das ist echt erstaunlich. Und dann bekommt Gott die Ehre. Und wisst ihr was, ich selbst weiß auch, dass ich es nicht drauf habe und ich lobe Gott mit ihnen. Also wir sind Trophäen seiner Gnade, seiner unverdienten Gunst in unserem Leben. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Freude. Also vertrau auf ihn, häng ab mit ihm, hab Gemeinschaft mit ihm, stell dich ihm zur Verfügung, mach diese Schritte im Glauben und leuchte. Du wirst staunen, was er tun wird durch dich. Hingabe, Vertrauen, das ist das Einzige, was es braucht. Zweiten Punkt, noch letzten Punkt, diese Tatsache, dass Gott mich auserwählt hat, das gibt mir auch unendliche Hoffnung und Zuversicht und Sicherheit. Weil Gott ist allwissend. Gott ist ewig. Er sieht schon jetzt, was in der Zukunft sein wird. Das ist cool, oder? Also Gott wusste zum Beispiel schon vorgestern, wer gestern das Derby in Berlin gewonnen hat. Oder am Freitag. Siehst du, wie informiert ich bin. Gott wusste schon am Donnerstag, wer am Freitag das Spiel gewinnen wird. Hertha hat es gepackt, gell? Aber wie cool wäre das, wenn wir diese Eigenschaft hätten? Wir könnten viel Geld verdienen bei den Sportwetten, gell? Und der Punkt ist aber, wenn du wissen würdest, wer gewinnen würde, wen würdest du wählen? Den Sieger. Wen hat Gott auserwählt? Jesus. Und uns in Jesus. Was sagt uns das? Dass wir mit Jesus im Siegerteam sind. Wir werden gewinnen, wir werden siegen. Und es gibt mir Zuversicht, dass ich diesen irdischen Lauf tatsächlich vollenden werde und diesen himmlischen Siegespreis bekommen werde, wie der Paulus sagt. Er schreibt in Philippa 1, ich bin in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Also geht mit Zuversicht in diese nächste Woche. Jesus ist bei euch. Jesus ist in euch. Lasst ihn einfach raus. Lasst ihn ran. Geht aus dem Weg sozusagen und lasst ihn. Ihr seid ein auserwählter Leuchtturm. Leuchtet für ihn in dieser Weihnachtszeit. Amen. Vater, wir sind so beschenkt, dass du uns erwählt hast. In Jesus, mit Jesus. Danke, Herr, dass wir gemeinsam mit dir durchs Leben gehen dürfen. Danke, dass du in uns wohnst. Danke, dass es nicht super kompliziert ist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass wir verfügbar sein dürfen für dich. Und ich möchte beten, Vater, dass du das in jedem von unserem Herzen wirkst, auch dieses wirklich dieses Wollen, dass wir das wollen und das vollbringen. Und bitte füll du uns mit deinem Geist, Herr, füll du unser Leben aus, Herr, dass nichts mehr von uns sichtbar ist, sondern alles von dir sichtbar ist. Und Herr, gebrauche uns. Ich wünsche mir, dass noch viel, viel, viel mehr Menschen zu dir finden. Gerade in dieser Weihnachtszeit. Offenbar dich, Vater, zieh du Menschen zu dir und leuchte du durch uns, Vater, gebrauche uns. Das ist unsere größte Freude, mit dir zu leben und von dir gebraucht zu werden. Also segne uns jetzt damit, Herr. Wenn wir hier bei der Tür rausgehen und in unser Missionsfeld gehen, segne uns, rüst uns zu, Vater. Dass die Menschen nicht länger uns sehen, unser Ego, sondern dass sie dich sehen in uns. Segne uns, Vater, stärke uns dazu. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.